Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Hannah Arendt. Die Geschichte ist für die jüdischen Flüchtlinge kein Buch mit 7 Siegeln und Politik kein Privileg der Nichtjuden mehr. Sie wissen, dass unmittelbar nach der Ächtung des jüdischen Volkes die meisten europäischen Nationen für vogelfrei erklärt wurden. Die von einem Land ins andere vertriebenen Flüchtlinge repräsentieren die Avantgarde ihrer Völker.
Michel Friedmann, Zukunft denken ist ein philosophisches Format und dennoch bricht die Realität oft in die philosophische Debatte ein, wie jetzt im Falle des Krieges in der Ukraine. Wir haben Flüchtlinge, die nach Westeuropa kommen. Was sind Ihre ersten Gedanken, wenn Sie diese Bilder sehen von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, die jetzt aufgenommen werden?
Mein erster Gedanke ist eigentlich kein Gedanke, sondern ein Gefühl, nämlich Mitgefühl, Trauer, aber auch Wut. Denn Krieg ist die höchste Form der Gewaltanwendung, die Menschen anderen Menschen antun können. Es ist die Zerstörung. Es ist die Zerstörung und das in Kauf nehmen, dass Menschen getötet werden, dass ganze Städte zerstört werden. Es ist die maximale Rücksichtslosigkeit. Eigentlich ist der Krieg führt, immer jemand, der grenzenlose Gewalt akzeptiert. Und die Opfer, und um die geht es ja, haben kaum mehr Spielraum, wenn Krieg stattfindet. Der einzige Strohhalm, die einzige Notlösung ist die Flucht. Und zur Flucht muss man hinzufügen, es ist die unfreiwillige Ortsverschiebung. Migration oder andere Motive von A nach B zu gehen, haben Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Wer aus einem Krieg flüchtet, rettet im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben und ist froh, wo auch immer angekommen zu sein, immer noch am Leben zu sein. Es ist eine Menschenkatastrophe.
Im Jahre 2015 gab es diese Flüchtlingswelle nach Europa im Kontext des Syrienkrieges. Was ist jetzt der Unterschied für Sie als Beobachter zwischen diesen beiden Flüchtlingswellen, auch in Bezug auf die politische Auseinandersetzung?
Grundsätzlich muss man sagen, die Not der Menschen ist die gleiche. Sie fliehen vor Gewalt, sie fliehen vor Diktatur, sie fliehen vor Armut, sie fliehen vor Hunger, egal warum Menschen unfreiwillig ihr Zuhause verlassen. Und nun sind wir doch ein bisschen auch in der Philosophie, ihre Heimat, ihr Zuhause, der Ort, an dem sie sind und sein wollen. In dem Moment, wo sie es aufgrund von einem äußeren Anlass tun müssen, ist alles am Ende das Gleiche, es sind unterschiedliche Motive, aber die Menschen, die flüchten, und ich würde gerne von den Menschen, die flüchten und nicht von den Flüchtlingen reden, weil alleine schon in der Redewendung erkennen wir, dass es sich immer wieder um einzelne Menschen handelt und ihre Tragödie, gibt es eigentlich keine unterschiedliche Bewertung. Unabhängig aber davon erkennt man, dass im Jahre 2015, 16 und 17 es einen Widerstand gegen die Menschen, die geflüchtet sind, gerade auch in Ländern wie Polen und Ungarn gegeben hat. Und Polen ist heute vorbildliches Aufnahmeland von Menschen, die geflüchtet sind, weil damals die Polen, aber nicht nur die Polen, eine auch rassistische Erzählung darin hatten, warum sie die Menschen nicht aufnehmen wollten. Die Stichworte sind bekannt: andere Kultur, andere Religion, andere Hautfarbe, passen nicht ins christliche Abendland. All diese Gründe sind jetzt bei den Menschen, die aus der Ukraine flüchten, nicht gegeben. Sie sind in der Regel weiß, sie sind in der Regel christlich und sie sind in der Regel Frauen mit kleinen Kindern. Aber noch einmal, diese Phänomenologie der Unterscheidung ist eine, die man, wenn man politisch analysiert, dies auch aussprechen muss. Aber alle Menschen, die wo auch immer Zuflucht suchen, sind als Menschen, die Flüchtlinge, erst einmal Menschen, die man anerkennen muss und denen man Schutz geben muss.
Lassen Sie uns auch noch über die andere Seite, nämlich über die der Zuschauer, von uns allen, der Zeugen sprechen. Was hat sich verändert gegenüber damals. Es gab ja damals diese Art Willkommenskultur, die zuerst positiv aufgefasst wurde, dann kritisiert wurde und politisch zu erdbebenartigen Verwerfungen in Deutschland geführt hat. Was ist heute anders? Und die zweite Frage dann auch, was sollen wir tun, richtig zu reagieren?
Also erstens, nicht nur in Deutschland gab es deswegen Verwerfungen. Es gab auch Verwerfungen innerhalb der Europäischen Union. Es gab auch Verwerfungen zwischen Österreich und Deutschland. Es gab in den Gesellschaften die Diskussion. Und die Willkommenskultur, die wir jetzt erleben, ist genau die gleiche, die wir 2015 erlebt haben, jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland und in vielen anderen Ländern und jetzt erstmal und zusätzlich auch in Ländern wie Polen. Aber wir wollen dann doch nachdenklich bleiben, wie lange diese Willkommenskultur auch hier anhalten wird. Das ist eine offene Frage, denn spätestens, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, werden wieder die aus ihren Löchern hinaustreten, die mit Hass oder die mit Neid operieren, um in der Bevölkerung Unruhe zu sorgen. Also die Frage, warum kriegen die Wohnungen? Warum müssen diese Kinder auch noch in unsere Schulen gehen? Warum kriegen sie wie in Deutschland Krankenversicherung? Warum gehen sie denn nicht zu zurück. Es ist zwar noch kein Frieden, aber auch kein Krieg mehr. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass diejenigen, die hetzen wollen, dies auch früher oder später wieder beginnen werden. Das Wichtigste, worüber wir uns bewusst werden müssen, ist, dass diese Menschen niemals ihre Heimat verlassen hätten, wenn es nicht den Krieg gegeben hätte. Diese Millionen Flüchtlinge wollten die Ukraine nicht verlassen. Sie wollten auch nicht in den Westen. Sie wollten auch nicht aus ökonomischen Gründen gehen, sondern sie sind durch Putins Angriffskrieg Kriegsflüchtlinge. Und deswegen müssen wir auch hier immer wieder daran erinnern, warum sind diese Menschen nicht mehr zu Hause? Und was wir tun können, neben dem, dass wir diese Menschen menschlich aufnehmen, und diese Menschen haben ein Recht, Rechte zu haben, wie Hannah Arendt sagt. Diese Menschen sind Menschen, die uns anvertraut sind und denen wir deswegen eine respektvolle, menschenwürdige, ein Zuhause anbieten müssen, in dem sie eine Zeit lang bleiben. Aber sie wollten und wollen hier gar nicht zu Hause sein. Sie werden in der Regel in ihr Zuhause zurückkehren wollen. Was man darüber hinaus tun kann, ist die große Frage, die wir ja in der Gegenwart, in diesen Tagen alle miteinander diskutieren. Aus der Perspektive der Ukraine ist die Unterstützung der anderen Länder Europas unzureichend. Sie sagen, ihr redet, ihr verspricht uns Solidarität, ja, ihr hilft uns hier und da, aber die Zerstörung und Ermordung unserer Menschen ist jeden Tag um einen Tag verlängert, weil ihr beispielsweise keinen Flugkorridor einlegt, weil ihr beispielsweise nicht die Waffen uns gibt, die wir bräuchten, sondern nur Defensivwaffen, die uns nicht mehr reichen, weil eure Sanktionen dann doch nicht konsequent sind, Stichwort, ihr kauft nach wie vor Gas und andere Dinge aus Russland ein, überweist jeden Tag hunderte Millionen, die dann wieder verwendet werden, um den Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Mit all diesen Themen hat aus der Perspektive der Ukraine die Ukraine recht. Unsere Perspektive müsste jedenfalls bei Fragen wie Öleinkauf oder Gaseinkauf radikaler werden. Wir müssen verzichten auf diese Energie. Und jetzt wird die Ernsthaftigkeit unserer Sonntagsreden dann doch sehr bewusst. Wenn wir der Meinung sind, dieser Krieg ist ein rechtswidriger Krieg, dass das ein Angriffskrieg ist, dass wir die Ukraine unterstützen wollen, dann müssen wir Opfer bringen. Und Opfer tun nun mal weh. Und manchmal tun die Opfer sehr weh. Wir sind noch nicht bereit, dieses Opfer zu bringen. Das ist geheuchelt und hat etwas von Doppelmoral. Bei der Frage des Luftraums und ob es tatsächlich ein Flugverbot geben kann, ist die Argumentation sehr klar. Die NATO-Länder sagen, wir dürfen uns in diesen Krieg nicht hineinziehen lassen, sonst gibt es einen dritten Weltkrieg. die Ukrainer antworten und sagen, den gibt es schon längst mit dem Angriff auf die Ukraine. Wir sagen, wir müssen uns von der Vernunft leiten lassen und nicht von unseren Emotionen. Aber ob die Vernunft, die uns bisher geleitet hat, nicht gerade die Ukraine in diesen Zustand gebracht hat, die Frage müssen wir uns auch stellen. Also unsere Mitschuld. Wann hätten wir denn gegenüber Russland viel radikaler reagieren müssen? Wann hätten wir Putin in seine Schranken zurückbringen müssen? Warum haben wir das nicht getan? Also die Komplexität der moralischen, aber auch der tatsächlichen Entscheidungen führen uns, und jetzt sind wir wieder tatsächlich mitten in der Philosophie, zu einem Dilemma. Wir sagen, wie auch immer wir uns verhalten, gibt es keine richtige Lösung. Die Ukraine sagt, ihr opfert uns, damit ihr euch raushalten könnt. Die Geschichte wird entscheiden, welche Argumentation richtig war. Ich, wenn ich persönlich das sagen darf, plädiere auf jeden Fall, und da ist noch viel Spielraum, bevor wir über militärische Fragen und das Engagement der NATO reden, ich plädiere für weitaus mehr Opfer. Ja, das wird Kosten nach sich tragen, es wird auch die Lebensqualität unter Umständen verändern. Aber ich will darauf hinweisen, dass wenn wir nicht glaubwürdig in diesem Krieg agieren, wird das, was wir Kosten nennen, auch für uns unter Umständen sehr viel teurer sein. Die Autokraten beobachten schon sehr genau, auch Putin, aber auch Xi in China, wie wir auf diese kriegerische Aktion reagieren. Und lassen Sie mich noch was sagen. Vor allen Dingen in Europa beobachten uns die Nicht-NATO-Mitgliedsländer, ob das Moldau oder andere sind, dass es anscheinend mit und in Europa eine Zwei-Klassen-Welt gibt. Die eine Klasse gehört zur NATO, die ist safe. Und die andere Klasse in Europa von Staaten, die ist freiwillig. Denn wenn man nicht mal für die Ukraine bereit ist, große Opfer zu bringen, was sollen dann kleine Länder von uns erwarten? Das wird tektonische Bewegungen nach Beendigung des Krieges mitten in Europa auch nach sich ziehen.
Sie sagen, die Geschichte wird entscheiden. Wir schreiben im Moment gerade Geschichte. Und lassen Sie mich vielleicht ein wenig wegkommen vom Ukraine-Konflikt. Nochmals zurück zu Flüchtlingen, flüchtenden Menschen, Menschen auf der Flucht. Das Europa der Werte, das Europa, das nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser Zäsur vieles gelernt hat, verbessert hat. Das Europa der Werte ist aber noch nicht an dem Punkt angelangt, wo es angelangt sein sollte, wenn es darum geht, Menschen aufzunehmen, die um ihr Leben rennen. Was ist, wenn wir ein wenig in die Zukunft blicken, nötig, was die Europäische Union oder eben die europäischen Länder ändern müssen, dass dieses Europa der Werte nicht mehr vor diesem Dilemmata steht, wie wir es heute stehen?
Also lassen Sie mich ganz krass und klar sagen, die Europäische Union und ihre Werte und auch heute, während wir jetzt von den Ukrainer und ihren Fluchtbewegungen reden, auch heute lässt zu, dass im Mittelmeer, während wir sprechen, Menschen ertrinken. Und man muss auch das klar aussprechen. In Moria sind seit Jahren Menschen, die geflohen sind, immer noch in Moria und nicht in irgendwelchen Städten mit irgendeiner Willkommenskultur mehr aufgenommen, sondern sie werden aus Europa maximal ausgegliedert. Diese Europäische Union hat ihre Unschuld seit 2015 für alle sichtbar verloren. Wenn jedes Jahr Menschen ertrinken im Mittelmeer, wenn jedes Jahr Flüchtlinge nicht gewollt werden, Pushbacks stattfinden, übrigens gerade auch von Ländern, die wir jetzt loben aus Osteuropa. Und wenn Menschen in Camps viel zu lange in ihrem Aufenthalt sind, wenn Menschen, die hier schon seit langem sind, sich die Frage stellen müssen, warum sie weit entfernt sind von einem normalen Aufenthaltsstatus oder Arbeitsstatus, wenn sie das alles noch mit berücksichtigen, so ist Europa in seiner Doppelmoral, in seiner unterschiedlichen Reaktionsweise in der Frage von Menschen, die flüchten, immer noch ein Kontinent, der eher abwehrt, der Flüchtlinge eher nicht so behandelt, wie sie es verdienen und der noch viel, sehr viel nachzuholen hat, bevor der Alltag das repräsentiert, was die Sonntagsreden und die Reden über die Werte darstellen. Auf der anderen Seite nimmt Europa Flüchtlinge, Menschen, die flüchten, so viel auf, wie kaum ein anderer Kontinent das tut. Wenn Sie sich die Vereinigten Staaten von Amerika oder Australien oder Kanada anschauen, so sind die Zahlen der Menschen, denen dort geholfen wird, deutlich niedriger. Aber wir orientieren uns ja nicht nach denen, die es noch schlechter machen, sondern eigentlich orientieren wir uns nach dem, was wir uns selbst versprochen haben. Und da sind wir alle, übrigens die Schweiz, mehr als weit entfernt von Sein und Schein. Und das ist ein Skandal. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und wir sollten da auch die Herausforderungen nicht kleinreden. Ja, es sind unglaubliche Herausforderungen, die sich uns stellen. Aber wir haben uns versprochen und erzählen das der Welt. Wir in Europa, wir stehen für Demokratie, wir stehen für Menschenrechte, wir stehen für eine Kultur des Respektes. Und wenn Menschen dann als Menschen, die auf der Flucht sind, bei uns ankommen, dann müssen wir uns an unsere Ansprüche messen lassen.
Das heißt, was konkret, wenn wir jetzt doch nochmals auf eine europäische Rechtslage schauen, es gibt Menschenrechtskonventionen, Völkerrechtskonventionen, es gibt noch nicht ein Recht in allen Ländern auf Asylaufnahme, das Asylgesetz in Deutschland ist ja immer noch in Diskussion. Wir investieren jetzt Milliarden für Aufrüstung, sollten es dann die Milliarden sein, die vielleicht sich eher um diese Menschen kümmern?
Also ich würde die Milliarden, die wir für das eine oder für das andere und für dritte und vierte, ich darf nochmal an das Klima erinnern, um nur bei einigen Problemen nochmal den Horizont zu erweitern. Wir sollten diese Milliarden nicht gegeneinander ausspielen, sondern es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die militärische Realität in Europa ist eine so erbärmliche, das kann nicht im 21. Jahrhundert fortgesetzt werden, weil die Unschuld des Satzes, Politik ist eine Politik, die den Krieg nicht mehr beinhaltet. Also dieser Satz, den wir im 20. Jahrhundert gesagt haben, Krieg ist kein Mittel der Politik, ist spätestens in Georgien, spätestens 2014 an der Krim und spätestens am 24. Januar 2022 zerschossen worden. Wir müssen im 21. Jahrhundert auch in Europa endlich zugeben, ja, Krieg ist ein Mittel der Politik. Und so gesehen ist die Frage, dass wir uns militärisch stabilisieren, aus Verteidigungsgründen, aber auch, weil Außenpolitik ohne eine starke Verteidigungspolitik nicht machbar ist in einer Welt der Despoten, der Diktatoren und der Mörder, die in einem Mantel versteckt als Staatsmänner sich darstellen, ist es eine zwingende Pflicht, dass wir militärisch auf dem Stand der Dinge sind. Und das ist eigentlich das Thema. Dieses Geld wird ja nicht ausgegeben, weil wir uns hochrüsten und weiterrüsten, sondern teilweise, wie auch in Deutschland, damit wir überhaupt uns rüsten, weil die Bundeswehr beispielsweise ist eine Armee, über die man eher lachen kann und satirische Bemerkungen machen kann, als dass sie schlagkräftig wäre. So, das gesagt, muss man die Frage auch einer europäischen Armee noch einmal diskutieren. Schaut man sich diese Europäische Union aber an, weiß man, es wird sie nicht geben. Und diese Frage ist eine Zukunftsfrage des Überlebens der Europäischen Union und der westlichen Werte, aber auch der östlichen Mitgliedsländer, die ja diesen Werten verpflichtet sind. Wer seine Werte nicht verteidigen kann, wird sie verlieren. Und das ist keine Militarisierungsdebatte. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hochrüsten und plötzlich über Militärpolitik betreiben wollen. Aber was wir gelernt haben, ist, alle können darüber reden, dass Politik gelöst werden muss durch Reden. Wenn einer aber nicht reden will, sondern schießen will, dann muss man darauf vorbereitet sein.
Frage zum Schluss. Es gibt ja jetzt sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen zur Hilfe für Flüchtlinge. Wer ist zum Schluss zuständig für die Aufnahme von Flüchtlingen? Private Menschen, die Wohnungen teilen, Wohnungen zur Verfügung stellen, oder ist es am Schluss der Staat?
Also ich nehme mal jetzt zum Schluss und am Anfang weg. Zuständig für die Aufnahme von Flüchtlingen ist der Staat mit seiner Verwaltung, mit all seinen Institutionen und seinen Möglichkeiten. Und dazu gehört übrigens die Zivilgesellschaft, denn wir sind dieser Staat auch. Wir, die Menschen in einem Land, sind das Land und der Staat. Und in diesen korrespondierenden Röhren wird eine erfolgreiche Aufnahme möglich sein. Warum ich aber darauf bestehe, dass es der Staat ist? Wenn es nur die Menschen wären, dann ist es eine subjektive Frage, ob man Menschen aufnimmt oder nicht. Und damit sind Flüchtlinge und Menschen, die flüchten, angewiesen darauf, ob irgendwelche Bürger und Bürgerinnen der Schweiz oder in Deutschland sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf. Wir haben, und ich muss jetzt nochmal Hannah Arendt zitieren, uns darauf geeinigt mit der Menschenrechtskonvention und mit den Menschenrechten, dass, wie Hannah Arendt das formuliert, es ein Recht gibt, für Menschen Rechte zu haben. Und da sehen Sie eigentlich den Unterschied und die Präzision zu Ihrer Frage. Wenn es nur die Bürger sind, dann habe ich Rechte, die ich habe. Aber wenn ich ein Recht habe, Rechte zu haben, dann entzieht sich das von der Subjektivität. Dann entzieht sich das von irgendeiner Verhandlung. Denn das Recht, Rechte zu haben, ist damit ein Recht an sich, das durch das Leben des Menschen entstanden ist. Es wird nicht zur Verhandlungsmasse, ob wir wollen oder nicht. Ich habe das Recht, Rechte zu haben. Und zu diesem Menschenrecht gehört auch, dass wenn ich flüchte, und ich in ein Land komme, dieses Land mich aufnimmt und mir Hilfe gibt. Ob es will oder nicht, ob die Bürger wollen oder nicht, das ist mein Menschenrecht, das Recht an sich, dieses Recht zu haben.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.